Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen jetzt mal ein Experiment miteinander. Machen Sie einmal für einen Moment wirklich die Augen zu. Keine Angst, ich klaue Ihnen nicht das Portemonnaie. Machen Sie sie ruhig mal zu. So, was sehen Sie? Wie viele Finger habe ich hier? Sehen Sie Farben? Sehen Sie die schönen Blumen dort stehen? So Sie sich jetzt noch die Ohren zuhielten, Sie hörten gar nicht, wie schön Christine auf dem Klavier spielte. Sie könnten weder hören noch sehen. Aber Sie sollen ja nur die Augen zumachen, die Ohren bleiben bitte offen. Sie merken, man hört viel genauer zu. Mit geschlossenen Augen funktionieren die Ohren viel besser. Sie können die Augen wieder aufmachen. Wie bitte? Mittagsschlaf, ja. Also Augen wieder aufmachen, Ohren frei machen. Mit geschlossenen Augen hört man besser. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Wenn Ihnen jemand etwas vorliest, können Sie viel besser zuhören, wenn Sie die Augen schließen. Warum? Haben wir da mal drüber nachgedacht? Weil die vielen Eindrücke, die optisch auf uns einwirken, uns so oft von dem Hören abhalten. Da erzählt uns jemand irgendwas und wir hören gar nicht zu, weil wir uns vielleicht ärgern, dass der so eine hässliche Krawatte anhat oder dass er die Haare nicht gekämmt hat. Unser Sehen hindert uns oft am Zuhören. So in etwa ist die Lage der Menschen blind für Gottes Wirken und leider auch noch taub für sein Reden zu uns. Für heute ist uns ein Predigttext vorgegeben, der diese Situation einmal aufgreift. Ich lese aus Lukas 18, wir haben den Text hier vorne an die Wand geworfen. Geschmissen sagt man ja nicht, geworfen. Ich lese ab Vers 31. Da heißt es, Jesus aber nahm zu sich die 12, gemeint sind die Jünger, und sprach zu ihnen, seht, das sind die Augen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten, also im alten Bund, von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Jetzt eine andere Situation. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wir beten. Herr, gib uns sehende Augen und hörende Ohren, dass dein Wort in unser Herz kommt und uns verändert, so wie du es willst. Amen. Was war passiert? Hier wird uns von der Heilung eines Blinden berichtet. Und das ist immer so das, was die Leute dann besonders beachten, dieses Wunder, da wird ein Blinder sehend, aber was Jesus davor gesagt hat und was davor war, dass er die 12 zu sich rief, die sehen konnten und nicht verstanden, das wird oft übersehen. Jesus erklärte davor nämlich seinen Jüngern, dass jetzt der Weg nach Jerusalem ansteht. Keine Urlaubstour, kein Touristentrip, sondern dass dieser Weg für ihn, Jesus, den Tod bedeuten wird. Er kann ihnen sogar sagen, dass das alles biblisch ist, was jetzt passiert. Dass die Propheten das schon längst vorausgesagt haben, was jetzt kommt. Dass alles schon geschrieben steht, dass sie ihn überliefern, geißeln, töten. Und das ist doch toll, dass er da nicht stehen bleibt, sondern er sagt, und dass er auferstehen wird. Wir hätten bei Töten aufgehört. Finde ich wunderbar, dass Jesus hier nicht beim Tod aufhört. Wir hören da meistens auf. Auf den Grabsteinen, wenn sie mal über einen Friedhof gehen, steht oft so eine Jahreszahl, also wann da einer geboren ist. Und dann kommt so ein Minuszeichen und dann kommt eine zweite Jahreszahl, wo jemand gestorben ist. Ein Minuszeichen und dann die Jahreszahl. Mehr steht da oft nicht. Wir Christen müssten da eigentlich einen Doppelpunkt dahinter setzen. Jesus hört nicht mit dem Tod auf, sondern er erzählt bis zur Auferstehung. Er hat das letzte Wort. Bei uns hat der Tod das letzte Wort. Bei Jesus nicht. Nichts ist so sicher wie unser leiblicher Tod. Kann keiner von uns sagen, da gehe ich nicht hin, da bin ich krank, da schwänze ich. Das geht nicht. So sicher wie der leibliche Tod, so sicher ist noch nicht mal das Amen in der Kirche. Dieses Berüchtigte. Aber wir sollen nicht beim Grabe stehen bleiben, denn wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir umkehren, dann wird aus diesem kleinen Strich zwischen den Jahreszahlen, aus diesem Minus ein Plus. Und dann kommt am Ende auch was dabei raus. Und jetzt wird es gefährlich. Ich bewege mich nämlich jetzt auf dem Boden der Mathematik. Und ihr wisst, dass ich da immer eine Beton 5 hatte. Deshalb seid nachsichtig, wenn ich mich jetzt irre. Aber ich wollte euch da mal mit reinnehmen. Denn wenn ich jetzt diese Rechnung mal löse, dann steht auf jedem Grabstein normalerweise ein negatives Ergebnis. Oder eine glatte Null. Stimmt das? Denn die Jahreszahl, in der ich sterbe, ist immer höher als die, in der ich geboren bin. Und wenn ich eine größere Zahl von einer kleineren abziehe, habe ich immer ein Minusergebnis. Stimmt das? Richtig, ne? Ja. Manchmal ist sie auch gleich, aber dann haben wir Null. Wir haben aber nie ein Plus dahinter. Erst wenn unser Leben durchkreuzt ist, wenn wir das, was am Kreuz geschehen ist, für uns in Anspruch nehmen, dann durchkreuzt der Herr diesen Strich dazwischen, dann wird aus dem Minus ein Plus und dann kommt hinten auch was Gültiges dabei raus. Das ist jetzt nur ein Bild. und sie verstanden nichts von den Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Drei Begriffe: verstehen, verborgen, begreifen. An anderer Stelle sagt Jesus immer oder fragt er sie: begreift ihr noch nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht, versteht ihr noch nicht? Wie oft musste Jesus ihnen das vorhalten? Jesus spielt an auf die Augen, die nicht sehen, auf die Ohren, die nicht hören. Er malt ihnen noch einmal vor Augen und Ohren, was sie alles mit ihm erlebt hatten. Kann ich mir gut vorstellen. Auch uns. Was haben wir alles an Treue, Zuwendung, behutsamer Schönheit Gottes erlebt in unserem Leben? Und jetzt sieht die Situation mal anders aus. Und dann sind wir Optimisten. Ne? Habe ich gerade schon erzählt, das gehört aber mit in meine Predigt. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es nicht mehr werden, und der Optimist sagt, doch. Das ist dann das Lied, was wir oft singen. Habt ihr nicht erlebt? Wisst ihr nicht, wird Jesus sagen. Habt ihr nicht erlebt, wie Gott zu seinem Wort steht? Was zweifelt ihr denn? Versteht ihr denn noch nicht? Liebe Gemeinde, wie wünschte ich uns, dass wir das doch endlich verstehen. Unserem Gott gehört die ganze Welt. Ihm ist es ein kleines, deine Not zu wenden. Wie hat Jesus geseufzt unter der Blindheit und dem Kleinglauben seiner Jünger und auch der Pharisäer. Bei denen heißt es sogar, und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen. Sie fordert nämlich ein Zeichen von ihnen. Und Jesus ließ sie einfach stehen. Sie hatten nicht den Blick für das Reich Gottes, sie waren blind. Sie erkannten nicht, wer Jesus war und was er tat. Und manchmal erleben wir das ja auch. Dann predigen, erzählen, reden wir über Jesus und die Menschen verstehen noch nicht mal Bahnhof. Verstehen gar nichts. Aber wie sieht das bei uns aus? Haben wir offene Augen für das Reich Gottes? Jetzt versetzten wir uns doch mal in die Anfangssituation nochmal. Wir könnten nicht sehen. Und jetzt machen Sie in diesem Zustand mal eine Aussage über Ihr Umfeld. Sagen Sie mal, was hat der Prediger heute an, wenn Sie nicht sehen können? Was wollen Sie sagen? Gar nichts. Sie könnten gar nichts darüber sagen, weil Sie es nicht gesehen haben. Dann können Sie andere fragen, was hat der an? Vielleicht finden Sie einen Sehenden, aber dann müssen Sie sich darauf verlassen, dass das stimmt, was der sagt. Vielleicht ist es ja auch falsch. Das ist die Situation, in die wir in diese Welt geboren werden, blind für das Reich Gottes. Der natürliche Mensch, sagt die Bibel, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und solche Menschen maßen sich an, Aussagen über das Reich Gottes zu machen und merken nicht, dass sie blind sind und ebenfalls einen Hauch, allenfalls einen Hauch aus der Welt Gottes erfahren. So sind die Menschen. Und daraus muss Gott uns befreien. Da muss er uns anrühren und unsere Augen sehend und unsere Ohren hörend machen für das Reich Gottes. Und oft wird das Hören auf das Wort Gottes tot gemacht durch die vielen anderen Einflüsse. Ich sagte es ja gerade, das Sehen hindert uns oft am Hören. Ja. Oder man dröhnt sich zu mit anderem. Mir ist mal aufgefallen, dass viele, die durch die Gegend joggen, die beneide ich immer, dass die das können. Ich könnte das nicht mehr. Ich würde nach 15 Metern würde ich auf der Stelle umfallen. Die können das. Aber die haben ganz oft Lautsprecher im Ohr, wo ich denke, ich freue mich an dem Gezwitscher der Vögel, an dem Knistern des Laubes, an den Geräuschen unter meinen Füßen, wenn ich daherlaufe, kriegen die alles nicht mit. Um was bringen die sich da? Die Musik kann ich auch zu Hause hören in der Hütte, wenn ich sowieso nichts anderes höre. Aber draußen? Ja, man übertönt oft auch das Reden Gottes. Ich kann Ihnen von Hausbesuchen erzählen, die ich auch mal mache. Nicht bei euch, aber aus der früheren Zeit, da wurde noch niemals der Fernseher ausgeschaltet. Der lief einfach weiter. Aber auch wir sind oft blind für die Größe Gottes. Versteht ihr noch nicht? Wie könnte das Reich Gottes vorankommen, wenn die Christen neu ihren Herrn ernst nehmen und endlich mal vertrauen würden, dass er zu seinem Wort steht? Wenn man so die Trägheit der Christen anschaut, könnte man schnell den Eindruck gewinnen, dass das Wort Gottes überhaupt keine Relevanz mehr hat. Anders kann ich mir nicht erklären, dass es Christen gibt, die mit niemandem über das Wort Gottes reden. Oder könnt ihr euch das erklären? Wenn man mal sieht, wie wenig in Deutschland noch Wort Gottes verkündigt wird, könnte man meinen, das Wort hätte für die Christen keine Bedeutung mehr. Sind wir so blind geworden? Paulus sagte einmal bei seiner Rede vor dem Statthalter Festus: Ich sende dich, und dann geht es weiter, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Da sehen wir, Gott muss uns die Augen erst auftun. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass die Briefeinleitung des Johannesbriefes so in etwa auch beginnt? Da heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also hier redet der Apostel vom Sehen, vom Hören. Natürlich ist hier ein Augenzeuge gemeint, der das wirklich mit den leiblichen Augen gesehen und gehört hat. Aber dabei bleibt es nicht, sondern er geht hin und erzählt es weiter, weil er gesehen und gehört hat. Ein Zeuge, der nicht mehr Zeugnis gibt, ist kein Zeuge. Ein Zeuge, der etwas gesehen hat und es für sich behält, ist kein Zeuge. Haben wir nichts mehr gesehen vom Reich Gottes? Sind wir blind und taub geworden, dass wir so sprachlos sind? Gott lässt uns einblicken in seinen Plan und alles, was Jesus vom Vater weiß, das hat er uns kundgetan, so hat er es selbst bezeugt. Aber wir erkennen es nur richtig, wenn wir uns die Augen aufschließen lassen von Gott, wie es Paulus vor Festus gesagt hat. Gott muss uns die Augen auftun, dass wir ihn erkennen können, sonst dürfen wir uns kein Urteil über ihn erlauben. Dagegen sehen wir hier in dem weiteren Evangeliumsbericht einen blinden Bettler. Der konnte nicht sehen mit den leiblichen Augen. Konnte nicht sehen, was er auf dem Teller hatte, wenn er aß. Konnte nicht sehen, wen er da anbettelte. Konnte keine Sonne sehen. Oder welche Gesichter die Leute über ihn machten. Aber der erkundigte sich, wer zieht denn da vorbei? Und man berichtet ihm Jesus, der Nazoräer. Und sofort rief er, ich rufe jetzt nicht wieder so laut, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Umstehenden versuchten ihn in den Schranken zu weisen. Ey, bist du verrückt? Das ist der... Es ist Christus, wie kannst du hier so brüllen? Benimm dich mal, das geht doch nicht. Du kannst doch hier nicht rumbrüllen, wenn Jesus hier vorbeiläuft, störe ihn nicht. So ungefähr stelle ich mir das vor. Was rufst du da in der Gemeinde so laut in die Predigt rein? Schämst dich nicht, störe den Prediger nicht. Er aber rief umso lauter, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Haben wir diesen Ruf mal an Jesus gerichtet? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sogleich, heißt es, blieb Jesus stehen. Auf diesen Ruf und diese Bitte hin bleibt Jesus immer stehen. Immer. Wenn da ein Mensch zu ihm ruft und um Erbarmen fleht, dann will er hören und dem wendet er sich zu. Und Jesus befahl, bringt diesen Rufer zu mir. Und dann wendet sich Jesus diesem Mann zu und fragt ihn, wie soll ich mich deiner erbarmen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, was ist das für eine Frage? Jesus weiß doch sicherlich, dass der blind ist. Warum fragt er ihn, was willst du? Ist doch ein bisschen, jetzt würde ich als Blinder sagen, nimmst du mich gar nicht ernst? Du weißt doch, dass ich blind bin. Finden wir hier nicht. Sondern er sagt, Herr, dass ich sehend werde. Und dann sagt Jesus, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn wir doch Mut bekämen und uns so verhalten würden wie dieser Bartimäus. Wir wissen aus dem anderen Evangelium, dass er Bartimäus heißt. Wenn wir doch wieder riefen, Herr, erbarme dich meiner, nicht des anderen, sondern erstmal meiner. Wir beten ja immer, dass Gott sich über andere erbarmen soll, ne? Und was ist mit uns? Erbarme dich meiner. Und wenn er dann fragt, was willst du denn, dass wir dann ehrlich werden und sagen, Herr, dass ich sehend werde. Dein Reich verstehen kann, dass ich dich sehe, dass ich dein Reich verstehen lerne, es betasten und annehmen kann. In der Begegnung mit Jesus bekommen wir den richtigen Blick für die Situation. In seinem Wort gibt er uns Einblicke. Wir sollen also wachsen im Glauben und in der Erkenntnis und dieses Wachstum hört nie auf. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht zu wenig mit dem Wort Gottes umgehen, zu wenig darin lesen, das manchmal auch, aber dass wir es nicht anwenden. Wir lesen das und hören das und nicken vielleicht auch mit dem Kopf, aber tun es nicht, weil wir letztlich doch die Kontrolle behalten wollen. Dass wir zu wenig auf die Frage Jesu antworten, wenn er fragt, was willst du? Herr, ich möchte sehend werden. Und dann wird Jesus sagen, dann tu das, was ich dir sage, und du würdest den Himmel offen sehen. Und jetzt frage ich, wo ordnen wir uns ein? Blind wie dieser Blinde. Übrigens war Jesus der Einzige, der diesem Mann das Augenlicht wiedergeben konnte. Wie auch Jesus der Einzige ist, der uns den Blick für sein Reich öffnen kann. Wo ordnen wir uns ein? Sind wir der Blinde, der nicht sieht? Oder wie die Blinden um uns herum, die immer nur fragen, wo ist denn euer Gott? Oder sind wir wie einer, der zu Jesus gekommen oder gebracht worden ist, den er angerührt hat und uns die Augen geöffnet hat? Wozu gehören wir und zu wem wollen wir gehören? Wollen wir mit offenen Augen Einblicke ins Reich Gottes bekommen? Oder wollen wir weiterhin im Dunkeln bleiben und nichts über Gott wissen? Und noch eine Frage, wenn du zu Gott gehörst, ich muss uns heute ein bisschen kitzeln, das hilft ja nichts. Wenn du zu Gott nichts, ich mag das Wort nichts nicht, so. Wenn du zu Gott gehörst und seine großen Taten gesehen hast, dann geh hin und sag es weiter. Dann bringe auch Menschen zu Jesus, dass er sie anrühre und ihnen die Augen öffnet fürs Reich Gottes. Da gibt es keine Ausrede, das nicht zu tun. Gibt es nicht. Also wir haben schon Ausreden, aber die zählen nicht. Damit noch viele Menschen dieses Wunder erleben, was dieser Blinde hier erlebt hatte, dass Jesus ihn anrührte, ihm die Augen öffnete und er wieder sehen konnte. Übrigens, wie ging das mit der geistlichen Blindheit der Jünger denn aus? Jesus musste ihnen ja sagen, das heißt ja, es war ihnen verborgen, sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Wie ging das aus? Als der Auferstandene den Emmaus-Jüngern begegnete und er das Brot nahm und dankte und es brach, da heißt es, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Dann wurde er vor ihnen unsichtbar. In dem Moment, als sie ihn erkannten, wurde er für das leibliche Auge unsichtbar. Jetzt war er ihrem leiblichen Auge verborgen, wie bei dem Blinden. Aber ihr inneres Auge hatte jetzt einen Blick für ihn und sein Reich. Und auch wir sollen, wenn wir gleich miteinander wieder das Abendmahl halten, sehen, so wahr ich esse und trinke, es gilt auch mir. Wir sagen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wenn ihr nach vorne kommt, seht ihr vielleicht nur mich, ich bin nicht gemeint, sondern das innere Auge soll die Freundlichkeit Gottes sehen. Ich bin nicht der Freundliche, Gott ist es. Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich will mal hier ein Amen sagen, ich könnte noch ein paar Seiten weiter predigen. Wir hören mal hier auf und beten miteinander. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du auch unseren Ruf hören willst, wenn wir rufen, erbarme dich meiner. Dass du auch alles stehen und liegen lässt und stehen bleibst und dich uns zuwendest und uns zu Menschen machst, die dein Eigentum werden, wenn wir umkehren und dich anrufen. Danke, dass das heute noch genauso gilt wie zu allen Zeiten schon. Dass du auch heute noch Menschen suchst. Und ich möchte dich bitten, Herr, schenk, dass wir dich ernst nehmen. Da, wo wir dein Wort lesen, dass wir es nicht nur mit dem Verstand lesen, sondern dass es uns bewegt und zu den Menschen treibt, es weiterzugeben. Schenk, dass wir sehende Augen haben für dich und dein Reich, auch in dieser Zeit, wo so viel Wirrnis ist, dass wir deine Stimme hören und dich sehen und keinem anderen hinterherlaufen. Danke, Herr, dass du unseren Glauben vollendest. Herr, und dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist und dass das auch für uns gilt. Du hast es deinen Jüngern gesagt und sie haben es nicht verstanden. erst nach deiner Auferstehung. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und so gib uns auch Anteil daran und schenk, dass wir es gerne anderen Menschen weitergeben. Amen.